Herzlich willkommen. Ja, wir feiern heute den Christustreff und da ist so das Thema, dass wir mutig und stark sein sollen und auf Gott zu vertrauen. Und wenn Gott immer bei uns ist, dann kann quasi nichts schief gehen. Und da habe ich dann gedacht, da passt voll gut der Vers aus dem 1. Josua, Vers 1, Vers 19. Ich sage dir, sei stark und mutig, hab keine Angst und verzweifle nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Sagt einfach, ey, ist so cool, wir dürfen so auf Gott vertrauen und der ist immer da, auch wenn wir mal Angst haben oder zweifeln und so. Wir dürfen einfach auf ihn vertrauen und wir wissen, er ist da. Und wir feiern jetzt den Christustreff im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Ja, ich möchte euch allen was mitteilen, was Freudiges mitteilen. Und zwar bekommen wir Nachwuchs, also nicht meine Frau und ich, sondern unsere Gemeinschaft bekommt hauptamtlichen Nachwuchs. Und zwar das Hoffnungsland Dornstetten. Zum 1.9. wird Sabine Schlese da einsteigen. Das Hoffnungsland ist eine wachsende Arbeit. Die Katrin ist am Limit oder schon über den Limit von den Aufgaben, wo sie erledigen kann. Und da sind wir schon länger auf der Suche. Und wir hatten 4 Bewerberinnen, alles nette und mögliche Personen gewesen. Und wir haben uns für eine oder die eine hat sich vielleicht für uns entschieden, die Sabine Schlese. Wir freuen uns, dass wir sie begrüßen können. Am 1.9. wird sie hier starten im Hoffnungsland Dornstetten. Das Hoffnungsland ist ja ein Bildungs- und Sozialwerk. Sie wird in der Schularbeit mit drin sein, Lernen mit Rückenwind. Wir haben auch einen Stellenanteil in Aach, den wir jetzt noch ausarbeiten, in der Kinder-Jugendarbeit, den wir gestalten wollen. Und möchte es euch einfach mitteilen und wir freuen uns ganz riesig und dass wir jetzt da weiter diese Aufgabe, die an uns herangetragen, wo wir gefragt haben, auch abarbeiten können mit einer starken Kraft. Sie ist die Sabine in Bad Liebenzell, studiert sie, nachdem sie schon den Erstberuf hat, als Bachelor in Medienkonzeption, hat sie nochmal interkulturelle Theologie studiert. Über 5 Jahre geht das und da ist dieser Schulteil 3 Jahre und der Praxisteil jetzt 2 Jahre. Wird sie zu 70% starten und ihren Bachelor in diesen 2 Jahren dann auch noch fertig machen. Ich möchte jetzt euch alle bitten, auch sie im Gebet auch mitzutragen hier, dass sie gut ankommen kann. Auch wem es möglich oder aufs Herz gelegt ist, auch finanziell zu unterstützen, das Hoffnungsland Dornstetten, das kommt ihr auch zugute an der Arbeit der Katrin und uns allen. Und eine Wohnung suchen wir noch für sie, wenn jemand was weiß, eine kleine Wohnung für eine Person suchen wir noch, dann meldet euch bitte bei der Katrin oder bei mir. Vielen Dank, dass ihr es auch mittragt und dass ich freue mich, dass ich das mitteile darf heute, dass wir endlich da durchstarten können weiter. Vielen Dank.
So, vielen Dank dir, Heiko. Und jetzt werden wir noch alle still zum Gebet. Ja, lieber Vater im Himmel, ich möchte dir danken. Danke, dass wir heute Christustreff feiern dürfen. Danke für dieses tolle Wetter und auch super toll, dass sich trotz dem tollen Wetter so viele aufgemacht haben, um hierher zu kommen. Ich möchte dir auch Danke sagen. Danke für die Sabine, dass die den Weg zu uns gefunden hat und die Katrin jetzt im Hoffnungsland zu unterstützen. Ist voll super, dass die Katrin da jetzt Unterstützung bekommt und schenkt der Sabine einfach einen guten Start bei uns, dass sie sich wohlfühlt und dass es ihr Freude macht, hier mitzuwirken und was zu verändern. Und jetzt bitte ich dich auch noch für einen Andi, schenken Andi die richtigen Worte für seine Predigt, die er nachher für uns hat. Genau, leg ihm die richtigen Worte hin, öffne uns die Augen und öffne uns die Herzen und schenk uns einfach gute Ermutigungen dafür. Und ich bitte dich auch für die Kinder, dass die Kinder viel Spaß haben beim Kinderteil, den die Melli vorbereitet hat. Amen.
Der Kinderteil nicht nur für die Kinder. Eigentlich wollte David ja nur seine großen Brüder besuchen, ihnen was zu essen bringen und im Auftrag von seinem Vater gucken, ob alles in Ordnung ist. Doch plötzlich stand dieser junge Kerl im Kampf um Leben und Tod. Ihr kennt die Geschichte alle, aber ich lade euch ein, dass wir heute diese Geschichte nochmal gemeinsam hört und erlebt. Israel wird von den Philistern bedroht. Es war ein Nachbarvolk und es hat sich aufgemacht am Grenzfluss das Land Israel anzugreifen. Noch war alles ruhig, noch hat kein Kampf begonnen. Nur eines war schlimm, und zwar jeden Morgen und jeden Abend kam ein riesiger, großer Mann aus dem Lager der Feinde, trat auf das Feld zwischen den beiden Armeen und fing an, die Soldaten, das Volk von Israel und den Gott von Israel zu verspotten. Seine tiefe Stimme, die donnerte über das Tal und verspottete alles, was ihm in den Weg kam. Was seid ihr denn für Winzlinge? Zwerge seid ihr. Wir machen euch fertig. Wir treten euch mit unserem Absatz einfach so in den Boden rein. Und mal sehen, ob euer Gott, den ihr so hoch achtet, ob er euch helfen kann. Und überhaupt, warum greift ihr nicht einfach an, wenn ihr so einen starken Gott habt? Habt ihr Angst? Und lasst mal eure Waffe sehen. Ich sehe da nur so Holzstäbe. Sind es Zahnstocher oder was? So ging es jeden Tag. Der Mann ging wieder und kam wieder. Natürlich hat niemand von den Soldaten zugegeben, dass er Angst hat. Aber alle waren verzagt. Und niemand, nicht einer wagte es auch nur einen Satz dem Mann entgegenzuhalten. Auf gut Deutsch könnte man sagen, die Soldaten haben die Hose gestrichen voll gehabt. Er hat ja recht gehabt, der Riese. Die Soldaten von Israel waren schlecht bewaffnet und die Chance lag gegen null. Also was tun? Die Stimmung, die wurde schlechter und schlechter. Bis David kam. David hat sich das anguckt und als junger Kerl hat er gesagt, warum geht eigentlich nichts? Warum steht nicht einer mal auf und kämpft gegen diesen Mann? Der verspottet Gott und euch, das können wir uns nicht gefallen lassen. Und ich kann euch sagen, wenn niemand von euch geht, dann gehe ich. Zuerst wollte sie alle der David überreden, dass er es nicht macht. Aber David ließ sich nicht überreden. Dann wollte der König ihm helfen und hat eine der wenigen Rüstungen, es war die Rüstung von König Saul selber, hat also David angezogen, so mit Stiefel und Kettehemd und mit Helm und mit Schwert. Und David konnte sich nicht bewegen. Er fühlte sich nicht wohl, es war nicht seine Ausrüstung. Und er hat sie wieder ausgezogen und hat sie liegen lassen. Stattdessen hat David die Ruhe gesucht. Er ist weitergegangen, ein Stück weiter an einen Bach. Und an dem Bach, da hat er das gemacht, was er immer gemacht hat, wenn er alleine war, als Hirte. Er hat mit Gott geredet und dann hat er eine Idee gekriegt. Er hat 5 Steine gesammelt, 5 glatte Steine aus dem Bachbett und hat sie in seine Hirtetasche getan und hat sich wieder aufgemacht zurück zum Lager. Und als beim nächsten Mal dieser Elite-Kämpfer, man hat ihn Goliath genannt, weil er so groß war, rauskam und wieder mit seinem Spott begann, da hat sich David gewagt und ging ein paar Schritte vor in diesen Zwischenraum zwischen den Soldatenlagern und hat gesagt, ich nehme es mit dir auf. Kurz, nur ganz kurz war Stille. Dieser Riese kniff die Augen zusammen, guckte rüber und sah diesen kleinen jungen Mann. Und sofort hat er bemerkt, es war kein Soldat. Der sah eher aus wie ein Hirte. Und dann hat er nur gelacht und gesagt, ein Hirtejunge kommt hier. Hast du dich verlaufen? Suchst du dein Schäfle? Junge, ich kann dir sagen, geh wieder heim zu deiner Mama. Das hier ist nichts für dich. Hier ist Krieg. Da hast du nichts zu suchen. Sicher klopfte dem David in diesem Moment das Herz bis zum Hals. Und er hatte Angst gehabt. Aber was er jetzt sagte, das machte den großen Unterschied. Das, was David jetzt dann überrief zu diesem Riese, das ist das Entscheidende an der ganzen Geschichte. Und er nahm allen Mut zusammen und rief, du kommst mit Schwert, du kommst mit Rüstung. Ich komme im Namen Gottes. Und dann hat David nimmer lang gefackelt. Er wusste, im Nahkampf wird er keine Chance haben. Aber in sicherer Entfernung, in der er war, da hat er eine Chance. Und er hat sich langsam in Bewegung gesetzt auf Richtung seinem Feind, diesem Riese, und nahm einen Stein aus der Tasche. Er hatte nämlich eine Schleuder war seine Waffe. Damit kannte er sich aus, damit konnte er umgehen, da war er treffsicher. Und er brauchte, ihr wisst, er brauchte genau einen Schuss. Ein Stein hat er eingewickelt, ein Stein hat er weggeschleudert und auf Anhieb traf er den Riesen an der Stirn. Der Feind fiel bewusstlos zu Boden. So konnte David diesen Riese besiegen. Nachdem der beste Mann der Feinde auf dem Boden lag, da bekamen die Israeliten Mut, neuen Mut. Und die Feinde, die bekamen Angst. Und das Blatt wendete sich. Und das Heer der Philister floh und Israel war wieder sicher in ihrem Land. David, klar, David war ein Held. Er hatte geniale Ideen. Er hat in seinem Leben später viele Kriege gewonnen. Er hat Israel zum großen Land gemacht. Er war sicher überdurchschnittlich begabt, mutig, stark, intelligent. Was Gott an ihm aber so gut gefunden hat, das war das Herz von David. Das war seine Einstellung. David war nämlich ein Mensch, der in seinem Leben alles, was er gemacht hat, immer wieder mit Gott besprochen hat. Er hat viel gebetet und aus den Gebeten sind viele Lieder entstanden. Ja, man muss ehrlich sein, es gab im Leben von David auch Zeiten, da hat er gemeint, ich kann es allein. Ich komme allein zurecht, es geht auch ohne Gott. Und da lief manches und vieles gehörig schief. Doch David ist immer wieder zurückgekommen und hat Gott immer wieder um Vergebung gebeten. Und Gott hat neu mit ihm angefangen. Später sagte der Herr Gott selber mal über seinen Freund David, er ist ein Mann nach meinem Herzen. Und das lag nicht daran, dass David so stark war und dass er selber so mutig war. Das lag daran, dass David auf die Kraft von Gott vertraut hat und immer im Gespräch mit Gott war. Wäre es nicht super, wenn unser Herr Jesus auch von mir und von dir sagen würde, der oder die ist jemand nach meinem Herzen. Ich lade uns ein, dass wir das üben. Dass wir üben, so wie David, unser Leben, heute, morgen, was ansteht, was gut und was schlecht läuft, mit ihm im Gebet zu bereden. Zuletzt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Gottes Wort aus Epheser 6, Vers 10 bis 24. Ist uns eigentlich bewusst, dass unser Leben mit Jesus als Christ umkämpft ist? Und ist uns bewusst, dass es eine Macht gibt, die uns von Jesus wegbringen möchte? Die Wirklichkeit in unserem Leben als Christ ist doch die, dass wir eben nicht immer mit der Begeisterung für Jesus leben, die wir so gerne hätten. Die Wirklichkeit zeigt uns doch, dass wir Zweifel haben. Zweifel an der Richtigkeit unseres Glaubens, an der Existenz unseres Gottes. Wir erleben, dass wir als Christen nur unter Schwierigkeiten zusammenleben können. Uns geht immer wieder die Liebe verloren. Wir kennen Streit in der Gemeinde. Wir kennen die Lustlosigkeit zum Beten. Wir kennen alle den Kampf mit unserer stillen Zeit. Wir kennen die Feigheit, die uns befällt, wenn wir eigentlich von unserem Glaubezeugnis geben sollen. Wir erleben die Versuchung, Regeln und Gesetze zu unserem Vorteil auszulegen und auszuleben. Wir schweigen, wo wir reden sollen, und wir reden, wo wir schweigen sollen. Und das alles als Christ. Und eigentlich haben wir uns doch vorgestellt und gehofft, dass wenn wir zu Jesus gehören, dass wir dann bessere Menschen sind. Dass sozusagen alles gut wird. Warum nur ist mein Glaube so empfindlich? Ich möchte über diesen Text, den Paulus ganz am Ende von dem Brief an die Epheser gestellt hat, sozusagen als Abschluss, über den möchte ich in drei Abschnitte mit euch nachdenken. Der erste, kenne deinen Feind. Der zweite, nutze die Waffen. Und der dritte, halte Verbindung. Erstens, kenne deinen Feind. Wenn ich einen Kampf gewinnen möchte, dann ist ein wichtiger Punkt, dass ich meinen Gegner kenne. Ich muss wissen, mit wem ich es zu tun habe. Ich muss wissen, wer ist es, wie agiert er und wie reagiert er. Welche Waffe besitzt er und wie setzt er sie ein. Welche Schwachstelle hat er und über welche Kapazitäten verfügt er. Mit wem also haben wir es zu tun, wenn hier von Kampf die Rede ist? Da können wir ganz vorne in der Bibel anfangen, 1. Mose 3. Dort lesen wir vom Sündenfall. Auch den kennen wir alle. Alle ist bekannt, der allererste Auftritt von dem Feind in Gestalt einer listigen Schlange. Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Diese Frage, die können wir uns merken. Ja, sollte Gott gesagt haben. Oftmals beginnt ein Hinterhalt ganz einfach mit dieser kleinen Frage. Beim Kennenlernen von unserem Feind habe ich einfach mal einige Fragen aufgestellt, an denen ich das jetzt uns ein bisschen klar machen möchte. Wie heißt denn dieser Feind? Paulus nennt ihn hier Teufel. Er hat aber noch viel mehr Namen in der Bibel und auch in anderen Übersetzungen wird er verschieden genannt. Einige davon sind Satan, Diabolos, Schlange, Widersacher, Lügner von Anfang an, Durcheinanderbringer, Auseinanderbringer, Fürst dieser Welt, Antichrist. Wie kam es denn zum Bruch zwischen Gott und Satan? Die Bibel ist sehr sparsam mit Informationen über den Teufel, über Satan. Und das ist auch gut so. Denn die Bibel will uns ganz klar zeigen, wir sollen unseren Blick auf Jesus hingerichtet haben. Und nicht auf den Widersacher, nicht auf den Teufel. Und trotzdem erfahren wir aus Offenbarung 21, das ist jetzt ganz hinter in der Bibel, dass es einen Kampf gegeben hat im Himmel und dass Satan gegen Gott rebelliert hat. Und von da an der Gegenspieler Gottes wurde. Er und seine Gefolgschaft, ein ganzes Heer von Engeln, Dämonen nennt man sie und finstere Geister, versucht deshalb, seither Menschen von Gott fernzuhalten. Und alle, die schon zu Gott gehören, die Christen sind, versucht er wieder von Jesus wegzubringen. Satan kennt Gott bestens. Er weiß, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und genau das will er verhindern. Wie sieht er denn aus? Satan ist ein Geschöpf. Das heißt, er ist keinesfalls gleich wie Gott. Und ich finde, es ist ganz wichtig, die verbreitete Vorstellung, im Himmel gibt es zwei etwa gleich starke Kräfte und Mächte Gott gegen Satan, die ist schlichtweg falsch. Satan wurde als Engel geschaffen Er war ein Engelsfürst, ein mächtiger Engel, der im Dienst Gottes gelebt und gewirkt hat. Aber er ist nicht Gott. Satan kann uns Menschen auch sichtbar erscheinen. So zum Beispiel in der Gestalt von der Schlange, lesen wir es bei Eva. Gemeinsam mit seinen Engeln, den Dämonen, hat er einen großen Wirkungsbereich. Er kann in unsere Gedanken hineinkommen und sprechen. Und außerdem ist er nicht an Raum und Zeit gebunden. Wie stark ist er denn? Satan ist sicher nicht nur der kleine rote Teufel, der uns auf der Schulter sitzt und uns ins Ohr flüstert. Satan ist der Fürst dieser Welt. Dieser Welt, auf der Erde ist er, denn er hat kein Bleiberecht im Himmel, in Gottes Gegenwart. Satan wurde, das lesen wir eben in der Bibel, in Matthäus, er wurde auf die Erde geworfen. Und deshalb wirkt er auf der Erde und in der unsichtbaren Welt zwischen der Erde und Himmel. Er ist stark, sehr stark sogar. Paulus schreibt in Vers 12 von mächtigen, gewaltigen Herren der Welt und Mächte der Bosheit. Und das sind Mächte und Kräfte, gegen die wir Menschen aussehen wie der kleine David gegen Goliath, nur noch viel kleiner. Und was ist die Strategie? Das ist sehr interessant. Wir dürfen Satan nicht unterschätzen. Er ist listig und er ist ein gewaltiger Stratege. Das Vorgehen aber ähnelt sich oft. Zuerst kommt eine Versuchung ganz schick daher. Fast unbemerkt, oft mit einem Anstrich, der ganz gut aussieht. Oder sogar ganz gut in mein Leben, auch als Christ passt. Vorsichtig, manchmal unbemerkt, führt er uns weg von Gott in die Sünde. Wenn er es dann geschafft hat, dass wir gefallen sind, dass wir schuldig geworden sind, und wenn wir das dann erkennen, dass er uns verführt hat, dass wir reingefallen sind auf die listigen Angriffe, dann kommt er wieder her als Ankläger. Dann sagt er uns, dann wird er deutlich und sagt uns genau, was wir falsch machten und nennt uns in unsere Gedanken Versager. Und er will uns sagen, du hast kein Anrecht mehr auf Gott und du darfst nicht mehr zurückkommen. Das Zurückkommen zu Jesus will er verhindern. Der C.S. Lewis, der hat ein Buch geschrieben, das die Strategie des Teufels eindrücklich darstellt. Dienstanweisung an einen Unterteufel. Ist umstritten, er hat es 1940 geschrieben. Ich finde es total interessant und gut zu lesen. Man kann das Buch immer noch in Papierform kaufen oder als Hörbuch auch downloaden. Ich empfehle es. Und welche Waffe benutzt unser Feind? Zum Waffenarsenal von unserem Feind gehört Zweifel, Minderwertigkeitsgefühle, aber auch Hochmut und Stolz, lascher Umgang mit dem Wort Gottes, aber auch unüberlegter Buchstabenglaube, Gesetzlichkeit, Beliebigkeit, Egoismus, Selbstbewusstsein, aber auch Selbstanklage. Und gibt es auch Schwachstellen? Der Teufel ist ein Meister der Illusion. Er gibt ständig vor, was zu sein, was er gar nicht ist. Er tut so, als ob er das Weltgeschehen bestimmt. Aber in Wirklichkeit hat er bei himmlischen Entscheidungen kein Mitspracherecht. Wir kennen alle das Buch Hiob. Und die Geschichte von Hiob ist uns bekannt. Da kommt der Satan im Himmel vor Gott und verklagt Hiob und sagt, Hiob ist ja nur dein Freund, weil es ihm so gut geht. Weil du ihm ja eh alles geschenkt hast, dem fehlt ja nichts. Und dann erlaubt Gott Satan, dass er Hiob prüft. Und dieser Mann Hiob, der muss ganz tief durch. Und es wird ihm fast alles genommen. Aber es gibt Grenzen. Und Gott erlaubt ihm nicht, an sein Leben zu gehen. Da muss Satan aufhören. Und interessant ist, wenn man das Hiob-Buch liest, in den ersten paar Kapiteln wird beschrieben, wie Satan Hiob fertig machen möchte und dann in einem langen Prozess, wie Hiob wiederhergestellt wird. Und am Ende, als er wieder seine Gesundheit kriegt, seine Familie kriegt und als er den Reichtum wieder kriegt und als das Glück wieder kommt, da spielt Satan keine Rolle mehr. Bei himmlischen Entscheidungen darf er nicht mitsprechen. Wenn Gott es ihm nicht zugesteht, dann spricht er kein Wort. Das Fazit zu diesem ersten Punkt. So wichtig es ist, dass wir unseren Feind kennen, dass wir wissen, mit wem wir es zu tun haben, So wichtig ist aber auch, dass wir mit dem Wissen und mit der Erkenntnis darüber richtig umgehen. Wenn ich in meinem Leben, in meinem Umfeld, so das ganze und auch das ganze Weltgeschehen, wenn ich da das beobachte, dann könnte es mir wirklich Angst und Bange werden. Was alles schief geht, was alles nicht mehr funktioniert, was alles passieren könnte. Und vielleicht fragt ihr euch, wie ich mich manchmal auch, hat es überhaupt noch einen Sinn? Oder wäre es vielleicht besser, mir Christen würdet warten, bis Jesus endlich wiederkommt? Es ist gefährlich, wenn wir über das Wissen, über unseren Gegner, wenn wir dadurch wie vor Angst gelähmt werden. Und deshalb fängt Paulus den Vers 10 so an. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und diesen Einwurf möchte ich machen, bevor ich dann zum zweiten Punkt komme. Seid stark, heißt es da nicht, werdet stark. Es heißt auch nicht, trainiert feste und übt fleißig. Hier steht einfach nur, seid stark. Das ist nichts, was ich machen kann oder muss. Das ist was, was mir gegeben wird. Ich darf hier passiv sein. Wenn ich mit Jesus lebe, und der ganze Epheserbrief ist voll damit, wir sollen in Jesus, mit Jesus leben, in alle Bereiche von unserem Leben. Wenn ich mit Jesus lebe und wenn ich ihn meinen Herrn nennen kann, dann macht er mich stark. Und das ist so, wie wir das bei David vorher gehört haben. Wir kommen im Namen Gottes. Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Nicht unser Können, nicht unsere Ausdauer macht uns stark, sondern Jesus. Und deswegen suchen wir auch seine Nähe, auch so wie David. Der zweite Punkt, nutze die Waffen. Unmissverständlich ruft Paulus hier auf, uns vorzubereiten. Wir sollen mobil machen und alle uns zur Verfügung stehende Waffe sollen wir griffbereit an uns tragen. Denn der Anspruch hier, der ist, siegreich zu sein. In Vers 11 können wir lesen, damit ihr gegen die listigen Angriffe bestehen könnt. In Vers 13 lesen wir, damit ihr Widerstand leisten könnt, alles überwinden und das Feld behalten könnt. Und in Vers 14, so steht nun. Gott will, dass wir in unserem Kampf, in der Versuchung in unserem Leben, in der Auseinandersetzung in unsere Familie, Betriebe, Gemeinschaften, Gemeinde, wo wir stehen und wo es schwierig wird, dass wir nicht davonlaufen, sondern wir sollen bestehen. Das heißt, wir sollen uns durch die schwere Zeit hindurch bewähren. Und dazu stehen uns Waffen bereit. Zuerst mal sind es 6 Waffen. Die erste Waffe, den Gürtel der Wahrheit. Zweitens, den Panzer der Gerechtigkeit, die Schuhe der Bereitschaft zur Verkündigung, den Schild des Glaubens, den Helm des Heils, das Schwert des Wortes Gottes. Gürtel der Wahrheit. Eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Das Gegenteil von Wahrheit ist Lüge. Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Satan dagegen wird Lügner von Anfang an genannt. Und so war es ja auch bei Adam und Eva. Ihr werdet ganz sicher nicht sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, wenn ihr von diesen Früchten esst, dass eure Augen geöffnet werden. Es war eine Lüge. Allerdings, wie so oft, mit Wahrheit gemischt. Den beiden wurde tatsächlich die Augen geöffnet. Da hatte sie recht. Aber was haben sie gesehen? Sie haben erkannt, dass sie nackt sind. Ganz viele Probleme sind in dem Moment losgetreten worden. Ihr werdet bei weitem nicht sterben. Tatsächlich, Adam und Eva sind nicht sofort tot umgefallen. Aber das Sterben wurde in sie einprogrammiert und weiter vererbt bis heute. Deswegen ist es für uns heute auch so wichtig und elementar, dass wir das Wort Gottes, dass wir die Bibel kennen, dass wir uns auskennen und dass wir unterscheiden können, was wahr ist und was Lüge. Und da müssen wir aufpassen. Es kann nicht sein, dass wir Gottes Wort entsprechend von unseren Lebenswirklichkeiten umschreiben oder umdeuten. Wir dürfen an den Rand von unserer Bibel dürfen wir Fragezeichen machen, so viel wir möchten. Es geht uns alles so, wenn wir im Wort lesen, dass uns Texte sperrig vorkommen, dass sie nicht in unsere Zeit passen möchten, dass sie nicht in meine Situation passen möchten, dass ich sie nicht verstehe. Dann mache ich mal einfach ein Fragezeichen hin. Bei allem dem müssen wir aber auch zugeben, dass unsere Erkenntnis einfach begrenzt ist. Sie ist unvollkommen. Und vielleicht kommt irgendwann auch wieder der Moment, wo wir ein Fragezeichen in unserer Bibel rausmachen können. Panzer der Gerechtigkeit. Eine große Anfechtung für uns als Christen ist, wenn wir merken, dass wir als Christen auch immer wieder stolpern. Wir ertappen uns selber oder wir werden von anderen darauf aufmerksam gemacht. Dass wir auch nicht besser sind wie die Nicht-Christen. Und für Paulus gilt hier, was er in Römer 5, Vers 1 schon gesagt hat und geschrieben hat. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Vor Gott gelten wir so lange als gerecht, solange wir Jesus unseren Herrn nennen. Und das ist eine Wahrheit, die Paulus an ganz viele Stellen in seine Briefe schreibt und nicht müde wird, das zu bestärken. Und so dürfen wir das als Zusage nehmen, als Tatsache, als Schutz annehmen. Gerechtigkeit, wenn ich gerecht bin, dann hat es was mit Gericht zum Tun. Und ich finde es ein ganz interessanter Gedanke. Wenn Gott uns als gerecht ansieht, dann heißt es, wir sind gerecht und wir haben damit unsere Gerichtsverhandlung schon hinter uns. Das Urteil ist schon gesprochen, ich bin gerecht vor Gott. Und dieses Wissen, das darf mich schützen, wie eine schusssichere Weste. Und vielleicht passt an dieser Stelle auch, was Paulus auch in Römer 8, Vers 38 schreibt, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und der zweite Aspekt von Gerechtigkeit ist hier auch ein Aufruf an uns, die man mit Jesus und in Jesus lebt. Wenn ich weiß, dass Jesus mich gerecht gesprochen hat, dann ist es für mich nicht nur ein Aufruf oder ein Wunsch, dann ist es mein Bestreben von ganzem Herzen, dass ich mit Anstrengung mich darin üben möchte, dass mein Leben auch gerecht ist. Ich möchte und ich wünsche mir und ich kämpfe auch darum, dass das sichtbare Leben, das meine Mitmenschen, die um mich herum sind, jeden Tag sehen, dass das auch mehr und mehr oder auch mal mehr oder weniger, dass es dazu passt, zu dem, was mir mein Herr zuspricht, dass ich gerecht bin. Und deswegen hat Paulus auch in die Kapitel 3, 4 und 5 ganz viel geschrieben und uns deutlich gemacht, wie denn ein Leben ganz praktisch auch aussieht und wie mir Gerechtigkeit und Heiligung auch überkennet. Durch den Glaube gerecht zu sein, einfach so aus Gnade und die Übung mit Anstrengung ein gerechtes Leben zu führen, das ist da kein Widerspruch. Ich finde, es passt für uns Christen auch gut zusammen. Die Schuhe der Bereitschaft zur Verkündigung. Paulus hat sicher an seine eigene Berufung gedacht, als er das geschrieben hat, denn vor Damaskus, auch die Geschichte kennen wir alle, aber es ist so ein großes Beispiel, da wurde Paulus von Jesus buchstäblich vom Pferd geholt. Und er wurde beauftragt, in Zukunft das Evangelium zu verbreiten. Und Paulus hat diesen Auftrag angenommen und er ist diesem Auftrag sein Leben lang treu geblieben. Ich muss hier zugeben, dass dieses Rüstungsteil für mich das Schwerste ist. Und da klemmt es bei mir regelmäßig. Wenn das Gespräch schon beim Thema ist, oder wenn wir hier in der Gemeinde sind oder im Hauskreis, ja, da ist das nicht weiter schwierig. Da klappt es auch mit über Gott sprechen. Aber von mir aus, es fällt mir unheimlich schwer. Natürlich spricht auch mein Verhalten, natürlich spürt man vielleicht auch jemand ab, welcher Geist er in sich hat. Doch der Aufruf ist doch eigentlich klar. Seid bereit, von Jesus weiter zu erzählen, in jedem Moment, wo es sich anbietet. Letzten Sonntag Da hat uns der Yannick in der Gemeinschaftsstunde ja das ganz praktisch vorgemacht und eingeladen mit seinen kleinen Heftle, die wir mitnehmen können. Unsere Leute, die wir treffen, einfach mit dem Evangelium in Kontakt zu bringen. Das ist mein größtes Übungsfeld. Da will ich mutiger werden. Und wie geht es dir da damit? Das Schild des Glaubens. Ihr müsst Geduld haben, braucht noch ein bisschen. Der Glaube schützt mich wie ein Schild. Es lohnt sich, Hebräer 11 dazu zu lesen. Da kommt nämlich eine ganze Auflistung von Zeugen, die ihren Glauben ganz festgehalten haben und die dadurch geschützt waren. Im Vers 1 von dem Kapitel lesen wir: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. In dem Kapitel wird dann berichtet, dass Menschen durch den Glauben Kriege gewonnen haben, wie der Gideon. In der Löwengrube siegreich überlebt haben, wie Daniel. Aber auch durch den Glauben standhaft gelitten und geblieben sind und den Märtyrertod gestorben sind, wie Stephanus. Und dabei Gott die Ehre geben hin. Der Glaube basiert auf Gottes Wort. Dort können wir uns immer wieder vergewissern, dass unser Glaube, unser Kampf auch eine Verheißung und ein Ziel hat. Der Helm des Heils. Heil ist wortverwandt mit Heilung, mit Gesundwerden, mit Wiederherstellung. Welche Heilung, welche Wiederherstellung ist denn eigentlich jetzt gemeint mit diesem Heil und mit diesem Helm des Heils hier? Jesus hat die Trennung, die damals beim Sündenfall entstanden ist im Garten Eden, Jesus hat diese Trennung am Kreuz überwunden. Er hat diese Wiederherstellung erkämpft und ist dabei für uns Menschen gestorben. Und Gott hat diesen Sieg am Kreuz auf Golgatha bestätigt, indem er Jesus 3 Tage später von den Toten auferweckt hat, und er lebt noch heute. Johannes schreibt im Kapitel 3, in seinem Evangelium Kapitel 3, Vers 15, kurz und knapp, wie er es gern macht: Auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Wer an Jesus glaubt, hat das ewige Leben, ohne Wenn und ohne Aber. Unser Helm und das Schwert des Wortes Gottes. Das Wort Gottes, die Bibel, ist die einzige Waffe, die zum Angriff taugt, die uns Gott an die Hand gegeben hat, mit der wir auch wirklich aktiv angreifen können. Alles andere dient zu unserem Schutz. Hier möchte ich einfach an die Versuchung erinnern, die unser Herr Jesus erlebt hat, als er nach langem Fasten in der Wüste von Satan mehrmals heftigst versucht worden ist. Zuerst wurde er aufgefordert, seinen Hunger zu stillen und aus den Steinen Brot zu machen. Wäre weiters kein Problem für Jesus gewesen, aber Jesus antwortet mit einem Bibelwort und er sagt: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und dann bietet ihn der Teufel die Weltherrschaft an und sagt: Das alles kriegst du, wenn du mich anbetest. Der Konter von Jesus: Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und zuletzt schlägt der Teufel vor, dass sich Jesus publikumswirksam vom Dach des Tempels runterstürzt und die Engel würden ihn auffangen. Und Jesus antwortet wieder: Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Bestimmt hätte Jesus auch andere Möglichkeiten gehabt, sich gegen die Versuchung zu wehren, und auch andere Worte gefunden, um den Teufel abzuwehren. Aber er hat Bibelverse verwendet. Das ist doch für uns so hilfreich. Deswegen können auch wir gerne und dürfen wir Bibelverse verwenden, um unseren Glauben zu bezeugen. Und außerdem zeigt mir das, dass Jesus selber auf das Wort Gottes vertraut hat. Für ihn war Gottes Wort verlässlich und kraftvoll. Und deswegen dient es auch uns zu unserer Waffe und zum Abwehr des Teufels. Der dritte und letzte Punkt, jetzt geht es nicht mehr so lang. Halte Verbindung. Wir sind stark, wenn wir an Jesus bleiben. Das haben wir gehört. Und dann können wir seine Kraft nutzen. Wir sind umkämpft. Es wird nicht einfach werden im Leben von uns Christen. Ich glaube, die allermeisten haben es auch schon erlebt und gespürt und immer wieder.
Da macht Paulus und die Bibel keinen Hehl draus. Aber wir sind nicht ungeschützt. Wir haben eine Rüstung, die es uns ermöglicht, standhaft zu bleiben. Und jetzt in Vers 18 mündet alles in einem Aufruf. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Wie eine Klammer soll das Gebet den Kampf in unserem Glaube umschließen. Beim Beten stehen wir in direkter Verbindung mit unserem Herrn und Gott. Im Reden mit ihm können wir unserem Herrn Jesus zu jeder Zeit und in jeder Situation melden, wie momentan die Lage ist. Der Aufruf betet alle Zeit ist schon eine Herausforderung für uns. Gebet läuft nämlich nicht von allein. Ich glaube, das sind die meisten von uns auch schon gespürt und erfahren. Kaum habe ich angefangen zu beten, schweife meine Gedanken ab und ich finde mich nach einiger Zeit in einem ganz anderen Thema wieder. Das Gebet für unsere eigenen Probleme, für meine Sorgen, die so anstehen, das läuft noch einigermaßen ordentlich. Aber das Dranbleiben über Wochen, über Monate für meine Geschwister, das fällt mir schwer. Paulus lässt keinen Zweifel zu. Gebet ist wirkungsvoll. Durch Gebet werden Situationen verändert. Durch Gebet werden Geschwister gestärkt und ermutigt. Noch zwei Tipps. Wenn du auch Schwierigkeiten hast mit dem ständigen Gebet, mit dem andauernden Gebet, wenn es dir schwerfällt, mal länger wie 5 Minuten dran zu bleiben, dann empfehle ich dir 2 Hilfe. Die erste, bete in Gemeinschaft. Das hilft. Ein gesprochenes Gebet in Gemeinschaft wird durch ein zustimmendes Amen multipliziert, kann man sagen. Und zweitens, bete immer, wenn dir was einfällt. Versuch doch nicht erst, das Gebet dir zu merken, um abends vor mir ins Bett gegangen, dafür zu beten, sondern bete doch sofort. Gleich, wenn dir die Situation präsent ist. Zum Beispiel, beim Hören von Martins Horn habe ich mir angewöhnt, seit meine Schwiegertochter Rettungssanitäterin ist. Wenn ich es Martins Horn höre, dann bete ich gleich für die Menschen, die in Not sind und direkt für die Helfer, die unterwegs sind, für Bewahrung und Hilfe. Es gibt jeden Tag viele Situationen, die mir erleben, die mir sehen und hören. Wenn man da kurz in Gedanken dafür betet, dann üben wir schon ganz fleißig das ständige Dranbleiben am Gebet. Noch einmal Vers 10 zum Mitnehmen. Sei stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Amen. Wir beten jetzt direkt. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass wir dich haben und dass du uns anbietest, dass wir ganz, ganz eng mit dir zusammen unser Leben leben dürfen. Und Herr Jesus, ich möchte dir Lob geben und die Ehre geben, dass dir unsere Situationen nicht fremd sind. Dass du genau Bescheid weißt, wie es uns geht und wo wir in Not sind. Dass du die Situationen kennst, wo wir angefochten sind, wo wir Zweifel haben, wo wir Schwierigkeiten haben, an unserem Glauben dran zu bleiben. Dass du die Situationen kennst, wo wir mutlos sind und wo wir auch feige sind. Herr Jesus, du lädst uns ein, jeden Tag neu mit dir zu beginnen, alles mit dir zu bereden und du versprichst uns, dass wir in dir stark sein können. Und auf diese Stärke freuen wir uns. Diese Stärke möchten wir ausnutzen für unser Leben. Und da möchten wir dranbleiben. Und da danke ich dir, Herr Jesus, dass du uns als Gemeinschaft zusammengestellt hast, dass wir nicht alleine unterwegs sind, sondern dass wir uns ermutigen können gegenseitig. Aber du sollst die Mitte sein. Alles soll bei dir beginnen und bei dir wieder enden. Und Herr Jesus, ich danke dir, und so haben wir es uns auch von Paulus, darf man sagen lassen, wir dürfen dich bitten für alles, was uns fehlt. Wir dürfen flehen und dich anrufen. Und so möchten wir das machen. Wir möchten dich anrufen und dich bitte, dass du bei unseren Geschwistern, bei unseren Freunden, bei unserer Familie bist, überall, wo Krankheit ist. Überall, wo unsere Liebe im Leben schwere Zeit durchmacht. Ich möchte ich bitten, dass du eingreifst, dass du Trost schenkst, dass du Heilung schenkst, dass du Beistand gibst. Und Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du bei den Verantwortlichen in unserem Land und in der ganzen Welt bist. Jede Regierung ist von dir eingesetzt. Und so möchte ich dich bitten, dass du lenkst und leitest in die Richtung, wie du die Welt steuern möchtest. Und Herr Jesus, ich möchte dich bitten für unsere Geschwister, die auf der ganzen Welt sind und die dich lobet. Und viele von ihnen sind in Bedrängnis. Viele von ihnen müssen Angst haben, dass sie Konsequenzen, negative Konsequenzen tragen müssen. Manche werden eingesperrt, manche werden sogar getötet. Herr Jesus, ich bitte dich da um Trost, um Hilfe, um Stärke und um diese Rüstung, dass du sie ihnen anlegst. Und so möchte man diesen Tag einfach fröhlich weiterleben und möchte dir Danke sagen, dass wir jetzt von dir gestärkt in den Abend gehen dürfen und in die kommende Woche. Und uns wird nichts passieren, was du nicht einfach mitgehst. Dir entgeht nichts. Und da danke ich dir und das möchte man gemeinsam mit deinem Gebet einfach auch bezeugen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Der Herr erhebt sein Angesicht auf dir und gibt dir Frieden. Amen. Amen. Gott befohlen.